Deutschlandfunk.
Interview.
Am Telefon ist jetzt Erik Wallis von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern. Er leitet das Büro Vorpommern-Greifswald. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Viele Beobachter rechnen ja damit, dass das NPD-Verbotsverfahren jetzt erneut scheitern könnte. Was erwarten Sie?
Ja, es ist natürlich schwierig für mich als Leiter eines Regionalzentrums jetzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorwegzunehmen. Da würde ich die Richter doch am liebsten selbst entscheiden lassen. Die Frage ist letztendlich, was sind die Konsequenzen eines Verbotes oder eines Nichtverbotes?
Ja, darauf komme ich gleich gerne zu sprechen, aber zur Einstimmung fände ich das einfach interessant. Sie sagen, das ist gar nicht so wichtig, was rauskommt?
Faktisch nicht. Also beide Möglichkeiten haben unterschiedliche Konsequenzen und der Prozess, so wie er jetzt ist und das, was bisher sozusagen, was man mitbekommen hat, ist ja, und das war auch die Frage, worauf Ihre Frage abzielt, dass es eher schwierig ist, eine Partei in Deutschland zu verbieten und dass man sich das sehr, sehr genau überlegt in Deutschland. Und da zeigt das Bundesverfassungsgericht einfach, wie grundsätzlich und schwierig solche Fragen in Deutschland behandelt werden. Und das zeigt auch, dass sich der deutsche Rechtsstaat, in dem wir leben, es sich nicht einfach macht, einfach so eine Partei zu verbieten, sondern ganz genau zu gucken, obwohl Gefährdungslagen eben bestehen, bei der NPD, obwohl die eben gut vernetzt ist, mit auch Kameradschaften vor Ort, wo auch durchaus Gewaltpotenzial herrscht und Gewaltdelikte vorliegen und vorlagen, dass man es sich eben nicht einfach macht. Und selbst wenn es jetzt nicht zu einem Verbot kommt, zeigt das ganz einfach, dass unser Staat es eben mit Verantwortung sieht und dass man nicht einfach so eine Partei verbieten kann und sollte. Die Frage ist natürlich auch, was sind die Konsequenzen eines Verbots? Verbietet man sozusagen jetzt die NPD, dann verbietet man in erster Linie auch ein Etikett, dass man relativ schnell und die Strukturen, die es vor Ort eben gibt, dass man sich neu suchen kann. Ne? Also man kann sich einfach eine neue Partei gründen. Das ist ja auch schon zum Teil passiert bei ähnlichen Fällen. Und damit hat man am Ende dann doch auch gar nichts gelöst. Das Problem, was bleiben wird, das sind die Strukturen vor Ort. Das sind rechtsextreme Gesinnungen, die in der Gesellschaft sind und die dazu beitragen, dass es unserer Gesellschaft nicht unbedingt besser geht.
Ja, jetzt ist speziell die NPD, speziell diese Partei nun ein Thema, an dem sich der Staat jetzt wirklich schon lange Zeit abgearbeitet hat. Die Sorge oder die Befürchtung, dass, wenn das Verfahren jetzt nochmal scheitert, dass die Rechtsextremen dann triumphieren, die teilen Sie nicht?
Die teile ich ganz und gar nicht. Also so ein Verfahren ist ganz einfach ein Werkzeug in einem Rechtsstaat, um zu gucken, gibt es dort ernstzunehmende Gefährdung unserer demokratischen Grundordnung. Und damit ist so ein Verfahren einfach, sag ich mal, im Werkzeugkasten der Demokratie mit drin, um das zu überprüfen, um zu gucken und um nochmal abzuwägen, lohnt es sich, diese Akteure zu verbieten. Es ist sogar wichtig, dass wir solche Verfahren machen können und dass nicht wir oder Sie oder die Politik darüber entscheidet, ob eine Partei verboten wird. Ne? Das kann man sich ja vorstellen, dass dann vielleicht auch missliebige andere Oppositionsparteien ganz schnell mal verboten werden, sondern dass es auf der Ebene der Gerichte landet und dort einen geordneten Gang geht. Das ist ganz wichtig und es zeigt ganz einfach jetzt, dass auch die Gerichte es sich ganz und gar nicht einfach machen und dass man dort wirklich sehr genau abwägt.
Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann finden Sie dieses NPD-Verbotsverfahren auch deswegen nicht richtig oder wichtig, besser gesagt, weil die Akteure sich ja nach einem Verbot, wenn es denn kommen sollte, neu organisieren könnten. Wie mächtig sind Rechtsextreme in Mecklenburg-Vorpommern?
Dazu muss ich nochmal sagen, also ich fand das Verbotsverfahren an sich wichtig und richtig. Ne? Die Frage ist natürlich, ob ein Verbot richtig und wichtig wäre. Das Verfahren ist ein rechtsstaatliches Werkzeug, um zu überprüfen, ob versucht wird, Politik mit Gewalt durchzusetzen. Und zwar auf breiter Ebene, sodass eben wirklich Gefährdungslagen bestehen, die unsere Grundordnung gefährden. Also ein Verbotsverfahren ist ein gutes, wichtiges Tool, um sowas zu machen. Das sollten wir auch immer wieder machen, wenn es zu solchen Parteien gibt. Die können sich ja, wie gesagt, schnell umbenennen. Und für die Strukturen vor Ort jetzt, was bedeutet es? Also wir haben hier bei uns im Landkreis und auch in Mecklenburg-Vorpommern eben starke Verflechtung von Kameradschaft und der NPD. Nach der letzten Landtagswahl hat die natürlich sehr an Bedeutung verloren. Die lag dann nur noch bei 3%, wobei ich auch sagen muss, nur in Anführungsstrichen, weil 3%, das sind immer noch über 20.000 Wähler. Und angesichts, sage ich mal, des neuen Faktes der AfD, die wir jetzt haben, wo man sieht, dass, sage ich mal, rechte Einstellung, rassistische Einstellung über 20% der Wähler mobilisiert haben in Mecklenburg-Vorpommern, muss man auch sagen, sage ich mal, dass die für die politische Bildungsarbeit vor Ort und für uns als mobile Beratung sich nun auch ganz neue Themenfelder eröffnen.
Welchen Anteil der AfD sehen Sie daran, dass die NPD jetzt zuletzt im Herbst, im September rausgeflogen ist aus dem Landtag in Schwerin?
Also unsere Politikwissenschaftler hier vor Ort sagen, die haben Anteil daran, weil es eine Wählerwanderung gegeben hat. Und ich glaube, das steht auch mittlerweile außer Frage. Das ist gut zu erkennen. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das gut oder schlecht? Ne? Zuerst einmal ist es gut, dass die NPD nicht mehr im Landtag ist, weil sie doch beträchtliche Mittel dadurch hat generieren können, die dann in die Strukturen vor Ort geflossen sind. Andererseits hat man natürlich jetzt mit Rechtspopulismus zu kämpfen, und zwar auf breiter Ebene. Ich sehe darin allerdings auch nicht nur die große Krise der Demokratie, sondern vor allem eine Herausforderung, weil rechtspopulistische Einstellungen, die jetzt sozusagen wählbar geworden sind, zeigen uns ganz einfach auch, wo wir in der politischen Bildungsarbeit ansetzen müssen, dass wir Menschen sozusagen ganz neu erklären müssen. Und das auch können, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus keine Lösungsstrategien in unserer Gesellschaft sind. Dass wir immer vor Ort und sei es im kleinsten Dorf gucken müssen, wie leben wir, die wir hier jetzt gerade sind, gut miteinander zusammen. Und das bleibt sozusagen jetzt die große Herausforderung. Aber das ist jetzt auch endlich eine Herausforderung geworden, die sichtbar geworden ist. Viel sichtbarer als noch vor einigen Jahren, als sozusagen nur noch die NPD oder weniger Randparteien sozusagen wirklich rechtsextreme Einstellungen bedient haben.
Ja, das ist ja das Thema unseres Gesprächs. Was hilft eben im Kampf gegen rechtsextreme Einstellungen? Da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, wir müssen gegen diese Angst ankämpfen. Wie machen Sie das?
Ja, also Angst ist sozusagen die Währung des Rechtsextremismus und auch des Rechtspopulismus. Also da wird Menschen einfach Angst gemacht. Jetzt kommen die Flüchtlinge hierher, dann habt ihr weniger, dann ist euer Hab und Gut bedroht. Das basiert in vielen Fällen nicht auf Fakten. Ne? Selbst wenn sich natürlich immer Fälle nachweisen lassen, so ist doch klar, dass die Kriminalitätsrate nicht größer ist oder geringer ist, zumindest laut der Information der Polizei in unserem Landkreis, als bei Deutschen. Und das heißt natürlich, es werden Ängste geschürt, die man sonst nicht hätte. Ängste lassen sich aber sehr schnell schüren. Und dagegen geht es letztendlich vorzugehen. Und das geht sozusagen nur gemeinsam. Wir müssen vor Ort die politische Bildungsarbeit verstärken. Wir müssen auch Kommunalpolitiker zum Teil, glaube ich, weitaus stärker in die Pflicht nehmen, dass sie Verantwortung übernehmen. Wir haben hier im Landkreis auch einfach zum Beispiel Kommunalpolitiker, die sich herumgedrückt haben um die Flüchtlinge und gesagt haben, das ist ein Problem, das will ich hier nicht angehen, darüber will ich nicht reden. Die haben den Diskurs verwehrt aus irgendeiner Befürchtung heraus. Und ich muss ganz klar sagen, da hat man keine Verantwortung übernommen. Wenn solche Menschen hier Kommunalpolitik machen und sich davor drücken, die Gemeinschaft mit einzubeziehen, wenn Flüchtlinge kommen, dann sind die auf der falschen Position als kommunaler Vertreter, als vielleicht Bürgermeister vor Ort. Und wir sehen zum Beispiel in Gemeinden, wo Bürgermeister ganz offen sagen, kommt, wir kommen zusammen, wir kriegen Flüchtlinge, wir müssen reden, wie machen wir das, wo Verantwortung auch verteilt wird und die Menschen mitgenommen werden, da läuft das auch ganz gut, komischerweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist nicht nur Angela Merkel schuld oder Erwin Sellering, es sind sozusagen auch ganz die Menschen vor Ort, die, sag ich mal, Verantwortung übernehmen müssen. Und da sind einfach Bürgermeister und kommunale Vertreter sehr, sehr wichtig, das auch voranzubringen, Verantwortung zu übernehmen, auch für die Herausforderungen, die jetzt nicht einfach so einfach sind, wie die Eröffnung eines neuen Kindergartens oder.
Ja. Also das, wenn Sie sich nicht ihrerseits aus Angst vor Anfeindungen zurückziehen, muss man an der Stelle vielleicht noch bemerken. Erik Wallis von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Gerne, Frau Schulz.